Wir befinden uns gerade unter den Bögen des Stadttores einer sehr bekannten Stadt im Orient. Hier werden Maulesel und Kamele beladen. Viele Fußgänger sind unterwegs und der Staub wirbelt nur noch so durch die Luft. Das muntere Treiben der Massen ist gewaltig und unser Kamerateam und ich sind primär auf der Suche nach einem ganz bestimmten Mann. Dort vorne steht eine Menschenmenge. Vielleicht ist dort die Person, die wir suchen. Kennen Sie vielleicht einen Lot?
Nein.
Sie kennen ihn nicht. Mal schauen. Vielleicht steht er hier hinten. Wissen Sie vielleicht was von einem Lot?
Ich habe den Namen schon mal gehört.
Ah ja, also da kommen wir schon der ganzen Sache näher. Ah ja, dort ist ein Mann, der sich auskennt.
Also, den Lot, den kenne ich. Meinen Sie den Mann mit den zwei Blondinentöchtern? Der steht da hinten bei den VIPs.
Ah ja, lasst uns doch mal durchkämpfen. Wir kämpfen uns durch die Massen, bis wir ankommen. Dort ist Herr Lot. Herr Lot, sind Sie denn Herr Lot? Wir suchen Sie die ganze Zeit. Gut, dass wir Sie gefunden haben. Sagen Sie mal, diese Stadt Sodom, da ist ja wirklich was los. Wir hätten da ein paar Fragen an Sie.
Ja, gerne. Schießen Sie los.
Herr Lot, Sie wohnen ja hier schon seit etlichen Jahren. Was hinterlässt Sodom für einen Eindruck auf Sie?
Ach, eigentlich einen ganz guten. Die Menschen hier sind zwar schon etwas freizügiger wie sonst irgendwo anders, aber hier kann man besonders gute Geschäfte machen. Und die sodomitische Küche, die stellt wirklich alles in den Schatten.
Der Herr hat uns wirklich gesegnet. Ich habe es geschafft, mich zu einem ansehenden Bürger hochzuarbeiten. Wir besitzen eine Doppelhaushälfte, finanziert von Wüstennot. Und meine Mädels, die haben sich mit zwei gut aussehenden Männern aus der Stadt verlobt. Was will ich mehr? Herr Lot, darf ich Ihnen noch eine Frage stellen? Wie sieht es denn mit den Zukunftsaussichten von Sodom aus?
Also, meines Erachtens wird Sodom einmal eine Weltstadt werden. Überall wird man die Stadt kennen. Und das Tolle dabei ist, meine Familie und ich werden dazu beitragen, diese Stadt groß zu machen.
Herr Lot, also Sie überraschen uns wirklich. Können Sie uns einige Tipps geben, wie Sie es soweit geschafft haben?
Ich weiß nicht, wie viel Zeit Sie haben, aber ich könnte Ihnen etwas von meiner Geschichte erzählen.
Also, da war mein Vater, der ist in sehr frühen Jahren verstorben. Und mein Onkel Abraham, der hat sich meiner angenommen. Und so bin ich unter seinen Fittichen aufgewachsen. Ein ganz toller Mann, sage ich Ihnen. Wir sind sogar bis runter nach Ägypten gegangen. Und dort in Ägypten hat uns der Pharao bestückt mit ganz vielen Tieren und Hab und Gut. Und so sind wir zurückgekommen. Und mit der Zeit wurden unsere Herden immer größer und größer. Und wir wurden wohlhabender und wohlhabender. Und wissen Sie dann, was dann passierte? Da gibt es ein Chronikerbuch von unserer Geschichte in 1. Mose 13, Vers 6 bis 7. Und da heißt es nämlich, und das Land ertrug es nicht, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war so groß und sie konnten nicht beieinander bleiben. Und es entstand ein Streit zwischen den Hirten über Abrahams Vieh und den Hirten über Lots Vieh. Auch wohnten zu der Zeit die Kanaaniter und Pharisiter im Land. Sie wissen, was damit gemeint ist, oder? Wir hatten einfach zu viele Herden. Und die sind nicht klargekommen miteinander, ganz besonders die Hirten. Und der Weideplatz reichte uns nicht aus. Und so lesen wir weiter in unserem Chronikbuch. Da sprach Abraham zu Lot, es soll doch nicht Streit zwischen mir und dir, zwischen meinen Hirten und deinen Hirten sein, denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. Willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue. Denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hin, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Ich wollte natürlich das großherzige Angebot meines Onkels nicht abschlagen. Sie verstehen, wie ich das meine. Mein Onkel, der sah mich wie sein Sohn an. Und er zeigte mir das auch. Das klang schon in meinen Ohren ziemlich ironisch, dass er gesagt hat, such dir aus, was du möchtest. Aber er ließ mich meine Entscheidung treffen. Wissen Sie, ich habe meinem Onkel wahnsinnig viel zu verdanken. Er war derjenige, der mir das erste Mal von dem lebendigen Gott erzählte. Und um seinetwillen wurde ich auch so reichlich gesegnet.
Ich leg das wieder runter.
Das Interview könnte jetzt so weiterlaufen, ihr lieben Geschwister. Es war nur die Einleitung, um euch ein bisschen zu fesseln, um was es heute geht. Das Predigtthema heute lautet 5 wirksame Schritte, um einer geistlichen Katastrophe zu entgehen. 5 wirksame Schritte, um einer geistlichen Katastrophe zu entgehen. Diese Predigt geht wirklich unter die Haut und ich wünsche mir wirklich, dass wir alle etwas mitnehmen. Und ich wäre sehr ermutigt, wenn ihr mir ein bisschen Feedback gebt, was ihr danach wirklich für euch persönlich in Anspruch genommen habt. Lot hatte wirklich vieles seinem Onkel zu verdanken. In 1. Mose 19, Vers 29 heißt es, und es geschah, als Gott die Städte in jener Ebene verderbte, da gedachte Gott an Abraham und er führte Lot mitten aus dem Verderben, als er die Städte verderbte, in denen Lot gewohnt hatte. Wir können dankbar sein, dass uns Gottes Wort bezeugt, dass Lot ein Mann war, der rettenden Glauben hat. Wenn man Lot seine Biografie durchliest, zweifelt man daran. Und doch sagt uns Petrus in 2. Petrus 2, Vers 7, während er den gerechten Lot herausrettete, der durch den zügellosen Lebenswandel der Frevler geplagt worden war. Abraham liebte Lot. Auch nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte, ein bisschen später in Kapitel 14 in 1. Mose lesen wir, wie er Lot schon wieder aus der Patsche half, als die fremden Könige sie geplündert hatten. 1. Mose 14, 11 bis 16. Was war Abraham für ein gesegneter Mann? Was war er für ein Vorbild? Aber ich sage euch was, das hilft uns geistlich recht wenig. Wenn wir nicht bereit sind, uns beraten zu lassen von einem geistlichen Mann und uns führen zu lassen. Willst du deine geistliche Katastrophe vorbereiten? Dann frage nicht nach der Meinung der Menschen, die dich lieben. In Sprüche 12, Vers 15 heißt es, dem Narren gefällt seine Weise wohl. Aber wer auf Rat hört, der ist weise. Leider hat das der Lot nicht gemacht. 1. Mose 13, Vers 10. Da hob Lot seine Augen auf und sah. Lot sieht und ist begeistert. Warum ist er begeistert? Weil er das ganze fruchtbare Land vor sich sieht. Denn sie war überall bewässert wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten bis nach Zoar hinab, heißt es da. Da will ich hin. Da will ich wohnen, da will ich leben, dort will ich ein Leben leben für meine Familie und meine Zukunft aufbauen, dachte sich der Lot. Darum, Vers 11, erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue. Und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Wie es mit der Moral der Leute in Sodom aussah, war dem Lot scheinbar nicht so wichtig. Zumindest lesen wir nichts davon, dass Lot sich über ihren Zustand informierte. Was denkt ihr, war das eigentliche Motiv Lots, warum er die Wahl getroffen hatte? Wollte er Gott verherrlichen? Wollte er dorthin gehen, um den Menschen zu helfen, dass sie den lebendigen Gott Abrahams kennenlernen? War das sein Hauptmotiv? Ich will euch eine Frage mitgeben. Wir alle stehen vor vielen Entscheidungen. Ich gebe auch ein Seminar über Entscheidungen. Aber ich will euch eine Schlüsselfrage mitgeben. Lass dir eines sagen, warum du eine Entscheidung triffst.
ist Gott viel wichtiger, als was du für eine Entscheidung triffst. Gott geht es primär um deine Motivation. Warum du eine Entscheidung triffst, ist Gott viel wichtiger, als was du für eine Entscheidung triffst. Gott blickt in die Tiefen unseres Herzens und er hat auch in die Tiefen des Herzens von Lot geschaut. Und er wusste genau, warum der Lot dorthin wollte. Und ihr werdet sehen, wie peu à peu vieles aufgedeckt wird von dem. Ist dir was aufgefallen, als ich vorhin die Verse vorgelesen habe? Ich lese nochmal Vers 12. 1. Mose 13, Vers 12. Abraham wohnte im Land Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue und schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Anfangs wohnte Lot noch in Sodom. Nicht in Sodom, sondern er schlug seine Zelte in Richtung Sodom auf. Aber mit der Zeit zog er dann in die Stadt, integrierte sich, assimilierte sich komplett mit den Sodomitern. Und dort konnte er dann seine habsüchtigen Wünsche verwirklichen. Lots Motive waren von Anfang an selbstsüchtig. Und sowas kann Gott nicht segnen, ihr Lieben. Selbstsüchtige Motive kann Gott nicht segnen. Bist du dann daran interessiert, eine geistliche Bruchlandung zu erfahren? Dann treffe deine Entscheidungen nach selbstsüchtigen Motiven. In Kapitel 18 lesen wir, dass Gott sich entschließt, zwei Engel nach Sodom zu schicken, die die Situation in Sodom nochmal bewerten sollen. Ja? Doch zuvor besuchen diese Engel den Abraham. Und Gott lässt mit sich handeln. Wisst ihr, was du für eine Beziehung mit dem Herrn haben musst, damit er mit dir handelt? Der Abraham, der war verliebt in Jesus, der war verliebt in den Herrn, in Jahwe. Und die hatten so eine gute Beziehung zueinander, dass er sogar handeln konnte mit Gott. Und nicht mal 10 Gläubige gab es in Sodom. Nicht mal 10. 1. Mose 19, Vers 1 und 2. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor. Ihr wisst ja, was das bedeutet, unter dem Tor? Da sitzen die Händler, da sitzen die wichtigen Leute. Da werden Geschäfte gemacht. Und da sind diejenigen, die Geld haben, die auch was zu sagen haben, die Ältesten der Stadt. Und das war einer von ihnen, war Lot. Und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße, so mögt ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen: Nein, sondern wir wollen im Freien übernachten. Open Camping nennt man das heutzutage. Free Camping. Die Gesandten Gottes lehnten das Angebot Lots recht einsilbig ab, mit Nein. Lot war sichtlich besorgt um den Besuch und er nötigte sie und sie willigten dann doch ein. Hier merken wir gleich, dass Lots Gewissen doch noch ein bisschen sensibel war auf Gottes Werte. Lot dachte sich wahrscheinlich, wenn ich diese gut aussehenden Männer draußen übernachten lasse, dann werden meine Mitbürger über sie herfallen. Der kannte seine Pappenheimer. Das kommt gar nicht in Frage, dass ihr draußen übernachtet. Ihr übernachtet bei uns zu Hause und damit basta. Doch damit war das Problem nicht gelöst. Als die Männer Sodoms bei Lots Tür anklopfen, weil sie nämlich, komme was mag, sich über diesen Besuch herfallen wollten, passiert Folgendes. Er sagt in Vers 7, Kapitel 19, 1. Mose 19, ihr könnt es alles nachvollziehen, ja, steht alles in der Bibel, und sprach, ach Brüder, sagt der Lot, ach meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Unglaublich, wie der ungeistliche Wandel Lots seinen Blick für die Realität genommen hatte. Er nennt seine Mitbürger Brüder. Stellt euch das mal vor. Die waren gerade dabei, seinen Besuch zu vergewaltigen. Stellt euch das mal vor. Und da appelliert er noch an ihre Moral, versündigt euch doch nicht. Lot, es war zu spät. Er hatte genug Gelegenheiten gehabt, die Gott ihm gegeben hatte. Und diese hatte er verspielt, um Gott zu bezeugen. Es war zu spät, irgendwas von Gott und seinen Werten zu vermitteln. Schau mal, wie die Leute vor seiner Tür reagierten, Vers 9. Schau mal, was da steht. Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten, der ist der einzige Fremdling hier und will hier den Richter spielen? Was für eine Reaktion von den Männern, ne? Das merken wir auch an der folgenden Begebenheit. Und jetzt ziehen die Stricke zusammen. Jetzt pass mal auf. Bevor die Stadt vernichtet werden sollte, sagten die Engel zu Lot, dass er seine Familie zusammentrommeln sollte. Und Lot, seine Töchter waren ja verlobt mit zwei Sodomitern. Jetzt passt mal auf, was hier passiert. Vers 14. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, zukünftigen Schwiegersöhnen, die waren noch nicht verheiratet, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach, macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Und jetzt kommt's. Aber er war auch in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Die zukünftigen Schwiegersöhne machten sich über die Botschaft lustig. Lot kam ihnen vor wie ein Spaßmacher, wie ein Narr. Seine Schwiegersöhne badeten regelrecht in der Sünde und in der Welt und sagten, kommt der Schwiegervater, so mir nichts, dir nichts, und sagt zu ihnen, hey, Gericht, Glauben, Umkehr, was weiß ich. Lot, wer nimmt dich überhaupt noch ernst? Möchtest du dir dein geistliches Grab buddeln? Dann lebe so, dass die anderen nicht merken, dass du Christ bist. Ganz wichtige Lektion, die wir von Lot lernen. Weiter geht's. Dass Lot geistlich total daneben war, sehen wir gleich darauf, was er jetzt tut. Jetzt stehen die bösen Männer von Sodom vor der Tür und die Engel sind im Haus. Und jetzt passt auf. Spannend bis zum geht nicht mehr. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Lot, was machst du da? Lot, spinnst du? Kinder, Opfer eines falschen Heiligungsverständnisses. Kinder, Opfer eines schlechten Gewissens. Und jetzt lasse ich euch 2 Sekunden Zeit. Kinder, Opfer eines Punkt, Punkt, Punkt. Füllt ihr die Lücken? Ist es nicht schlimm, dass die Kinder oft das ausbaden müssen, was wir Eltern anstellen? Ist es nicht schlimm? Und ich sage das auch zu mir selber. Wundert es einen, dass die Töchter Lots dann mit ihrem Vater ins Bett gegangen sind und Inzest gemacht haben? Die Töchter Lots waren zwar selber verantwortlich für das, was sie taten in dieser Höhle, aber wundert es uns denn? Sie hatten einen Vater, der ein totaler Heuchler war. Der hat sich primär für seine Arbeit interessiert und sein gesellschaftliches Ansehen war ihm wichtig. Aber was dann diese Kinder aus der Bahn geworfen hat, war, dass der Lot bereit war, seine Kinder diesen Bestien vor der Tür preiszugeben. Ich zittere innerlich, wenn ich das predige, ihr Lieben. Das ist so eine knallharte Predigt. Er war bereit, seine Kinder zu opfern, diesen Bestien. Hat sowas Gott jemals von uns erwartet? Steht es irgendwo in seinem Wort, dass wir das machen sollen? Möchtest du deine geistliche Katastrophe in deiner Familie und deinem Leben vorbereiten? Dann zeige deinen Kindern, dass sie nicht zu deinen Prioritäten gehören. Wenn deine Kinder zu deinen Prioritäten gehören,
dann handelst du richtig. Letzter Punkt. 1. Mose 19, Vers 16. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Sie ergriffen ihn bei der Hand. Als er noch zögerte, da können wir ganz viel rauslesen. Kann es sein, dass Lots Herz so sehr an seinem Hab und Gut hing, dass er deswegen so zögerte, die Stadt zu verlassen? Warum müssen die Engel ihn ausdrücklich darauf hinweisen, zu gehen? Warum schnappen sie seine Hand? Und ich sage euch, ihr lieben Männer, wundert es einen, dass Lots Frau zurückschaute? Wo hing ihr Herz? Ihr Herz hing genau da, wo Lots Herz auch hing, an ihrem Hab und Gut. Alles, was sie sich aufgebaut haben, ihr ganzer Status, ihr ganzer Reichtum, ihr ganzer Ruf. Sie zögerten. Doch die Frau war das Opfer. Sie ist zur Salzsäure erstarrt. Zurückschauen heißt, in der Vergangenheit verhaftet sein, festgesetzt sein an dem bisher Gewordenen. Wer sich festsetzt, der verliert das Leben. Denkt daran, was der Herr gesagt hat. Lukas 9, Vers 62. Niemand, der die Hand an den Pflug gelegt hat und dann noch rückwärts blickt, ist geschickt zum Reiche Gottes. Und ihr werdet von dem Vortrag, den ich am Schluss halten werde, auch ein bisschen feststellen, wo mein Herz ist. Als letzter Punkt, den ich erwähnen möchte. Wenn Gott dir einen Ausweg aufzeigt, zögere nicht. Er muss dich nicht zerren. Sei bereit, Buße zu tun, umzukehren und das zu machen, was Gott dir sagt. Und ich weiß, wir vergessen recht viel. So Predigen, die fließen schnell durch und dann kommt der Alltag. Ich fasse nochmal zusammen. Ihr könnt die Predigt auch haben, wenn ihr wollt. Ich schicke sie euch zu. Ich habe da keine Copyrights. 5 wirksame Schritte, um einer geistlichen Katastrophe zu entgehen. 1. Frage nach der Meinung derer, die dich lieben. Mach es nicht so wie Lot, der einfach willkürlich entscheidet. Treffe deine Entscheidungen nicht nach selbstsüchtigen Motiven, so wie der Lot es gemacht hat. 3. Lebe so, dass andere Menschen merken, dass du Christ bist. Mach kein Geheimnis draus. 4. Zeige deinen Kindern, dass sie zu deinen Prioritäten gehören. Mach es nicht so wie Lot. Und 5. Sei nicht zögerlich, wenn es darum geht, Buße zu tun. Wir beten zusammen. Stehen gemeinsam auf. Herr Jesus, dein Wort ist ein Schatz, ganz besonders, weil du unser Herzen aufdeckst. Ich bin jedes Mal überwältigt, wenn ich diese Predigt predigen darf, die primär zu meinem Herzen spricht. Herr Jesus, ich bitte dich, dass du unser Herzen durchscannst, durch dein Wort, durch dieses schlechte Vorbild, das du bewusst hinterlassen hast. Du hast es hinterlassen, weil du kennst uns besser als jeder andere. Und Herr Jesus, wären wir perfekt, hättest du nicht kommen müssen. Du bist gekommen, weil wir so unvollkommen sind, weil wir so fehlerhaft sind, weil wir so selbstsüchtig sind, durch die Bank sündig. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du gekommen bist, um alles neu zu machen. Und doch, Herr, sind wir so erdlastig. Und doch, Herr, denken wir, dass unser Haus, unser Hab und Gut so wichtig ist. Und Herr, du könntest jeden Moment wiederkommen. Herr, lass uns leben für die Ewigkeit. Bitte, Herr, gib Gnade, dass wir unsere Prioritäten richtig setzen im Alltag und lass uns lernen von diesem schlechten Vorbild und wollen uns wirklich klammern an dich. Ich bete dich an, du ewiger, dreieiniger Gott, der du wirklich einen wunderbaren Plan hast mit unserem Leben, mit deiner Gemeinde und der du uns festhältst. Ich möchte dich anbeten und dich preisen. Von ganzem Herzen liebe ich dich, Herr, und dir wollen wir die Ehre geben jetzt. Amen.